Guten Morgen. Ups. Es ist immer eine Freude, bei euch zu sein. Können mich alle hören? Okay. Wow, ich muss mich auch erstmal erholen nach dem Lied. Also ich mag dieses Lied ganz besonders. Führ mich an dein Kreuz, das ist wunderbar. Da würde ich jetzt auch gerne bleiben. Durch lange Jahre hindurch lebte ich wie unter einer dunklen Wolke. Mich bedrückte etwas, aber ich wusste nicht was. Ja, ich hatte mich bekehrt und wurde sogar von meinem Vater getauft. Ich hatte sogar Erfahrung mit Gott. Aber meiner Seele ging es nicht gut. Ich hatte noch nicht die innere Freiheit erfahren. Bis mir bewusst wurde, was geschehen war, waren viele Jahre vergangen. Ich musste erkennen, dass jemand mich beleidigt hatte. Außerdem wurde mir auch bewusst, dass ich zu dieser Zeit eine Entscheidung traf, die nicht so christlich war. Ich habe keinen Stolz darauf. Nämlich nach dem Motto, wie du mir, so ich dir. Nach der Erkenntnis kam mein Bekenntnis. Anschließend eine Neuformulierung meiner Entscheidung in der Gegenwart und Kraft von dem Herrn Jesus Christus. Die Vergebung war eine feste Entscheidung. An diesem Tag habe ich meine innerliche Freiheit gespürt, frei von der Rache, frei von der Bitterkeit, frei von der giftigen Ironie, frei von dem Misstrauen. Im Nachhinein wurde mir bewusst, dass ich mir selbst Schaden angerichtet hatte. In Jesaja 59 geht es um Sünde. Was bedeutet Sünde? Das biblische Wort Sünde bedeutet das Ziel verfehlen. Ehrlich gesagt, mit dem Wort Sünde fühle ich mich nicht angesprochen, aber der andere. Aber wenn man sagt, hey, du hast dein Ziel verfehlt, das klingt schon anders, oder? Stellt euch eine Zielscheibe vor. Wenn ich um eine Haaresbreite daneben schieße, habe ich das Ziel verfehlt, oder? So ist es auch mit der Sünde. Du musst nicht irgendwas Großes begehen, um gesündigt zu haben. Wie Corinna so schön gesagt hat von David, zeige mir die Sünde, die ich nicht mehr, wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Und deswegen finde ich auch die Bibel so sagenhaft. Sogar das Alte Testament, also die ganze Bibel, denn dort lesen wir nicht nur in Psalm, sondern auch in 3. Mose 4, 2, wenn jemand unabsichtlich gegen eines meiner Gebote verstößt. Wow, das ist schon viel, ne? Versteht ihr, worum es hier geht? Es braucht nicht viel, um zu sündigen. Es genügt, unabsichtlich etwas getan oder nichts getan zu haben. Und Jesus erhöht die Latte noch ein bisschen mehr. Wie so immer. Wer zu meinem Mitmenschen sagt, du Schwachkopf, der gehört vor dem Hohen Rat. Wow. Matthäus 5, 21 und 22. Und Paulus im Römerbrief macht es uns auch nicht einfacher mit seiner Liste von großen und kleinen Sünden in Römer 1, 26 bis 3, 32. In dieser Liste sagenhaft steht unter anderem Neid, Streit, den Eltern ungehorsam sein. Wenn du die großen Sünden siehst, da denkst du, ich habe ja gut abgeschnitten. Dann liest du Vers 32 mit den kleineren Sünden. Also mal ehrlich, wer hat nie gestritten? Nie Neid gehabt oder war nie den Eltern ungehorsam? Nie? Zurück zum Text. Laut historischem Hintergrund handelt es sich hier um eine nachexilische Generation von Juda. Das erlöste Volk Juda kehrt nach dem Exil in der Heimat der Väter zurück. Aber in Bezug auf sein Gottesverhältnis und seine innere Erneuerung ist noch keinen wesentlichen Schritt weitergekommen. Warum? Das Volk hat die Rettung aus der Gefangenschaft erlebt. Ein großartiges Erlebnis. Trotzdem ist der Neuanfang so bescheiden, als wäre nichts geschehen. Und klagen auch noch. Gottes Arm ist nicht so machtvoll ausgereckt wie zur Zeit der Errettung aus Ägypten. Mit anderen Worten, kurz ist die Hand Gottes in der Meinung derer, die Gott immer noch nicht vertrauen können. Sie ist wohl vorhanden, aber sie reicht nicht bis uns. Gott und seine Kraft werden klein in den Augen der Erlösten. Kommt es euch bekannt vor? Ist es euch schon mal vorgekommen, dass die Kraft Gottes zu klein erschien? Deswegen lautet die Antwort, siehe, nicht zu kurz ist die Hand Jahwes, oder in der Babis-Bibel, die Hand des Herrn ist nicht zu schwach. Gott trennt sich nicht von Menschen, aber Sünde ist Trennung von Gott. Hier gibt es zwei Tatsachen. Erstens, Gott trennt sich nicht von uns, darauf können wir uns verlassen. Wunderbar, nicht wahr? Zweitens, die Sünde ist Trennung von Gott und verdunkelt das Angesicht Gottes. Gott schaut ständig auf seine Geschöpfe. Aber unvergebene Sünden verdunkeln das Angesicht Gottes. Sie verbergen Gottes Angesicht vor euch. Das heißt nicht, jetzt ist Gott ganz böse auf dich. Sondern wir können Gott nicht mehr sehen, weil alles um uns vernebelt ist und verdunkelt. Wir gehen wie unter einer dunklen Wolke. Gottes Zuwendung wird nicht mehr erfahren. Das Gebet erreicht Gott nicht mehr. Ist es nicht manchmal so, als würde unser Gebet nicht die Decke vom Zimmer durchdringen? Dann, wie so oft, wenn wir mit einer kleinen Lüge beginnen, wird das Ganze immer komplizierter, nicht wahr? Wegen einer Sünde werden neue gezeugt. Das springt in uns raus. Man verstrickt sich immer mehr in der Dunkelheit. Und was ist die Ursache? Die unvergebene Sünde, das ungeheilte Herz. Also, es sollte uns bisher ganz klar sein, dass es sich nicht unbedingt um Mord und Totschlag handelt. Laut den Worten von Jesus in Matthäus genügt es, den anderen Schwachkopf zu nennen. Das steckt tief in uns. Alles, was der andere tut, ist falsch. Man ist total unzufrieden mit dieser Person, bis wir diese Person mit Worten kränken und beleidigen. Schließlich ist und bringt uns das alles keinen Frieden, wie er den Willen Gottes entspricht. Friede ist ein Weg, den wir gehen könnten zu unserem Gott und zu unserem Nächsten. Hier wird deutlich, dass Friede und Recht eng verbunden sind. Wer keinen Frieden hat, wie Gott ihn will und hat, wird sein eigener Herr. Ich bin der Held. Diese Person denkt in ihrer Manie, sie kann ihr Leben selbst einrichten. Lieber schlagt ihr krumme Wege ein, so wie es einem gerade passt. Nun spricht Gott nicht mehr zu Sündern im Allgemeinen, eure Missetaten, eure Sünden und so weiter, sondern zur ganzen Gemeinde. Wir sind gemeint. Das Recht ist fern von uns. Wir tasten wie Blinde, wir straucheln am Mittag und so weiter. Was bedeutet das? Es nützt überhaupt nichts, die Sünden des Nächsten zu beobachten und aufzuzeigen. Gott erwartet von seiner Gemeinde ein Eingeständnis vor dem Bekenntnis. Aber bevor die Sünde bekannt wird, müssen die Augen aufgetan werden. Wir müssen sehen können, dass wir verloren sind. Mit anderen Worten, vor dem Bekenntnis sollen wir unsere Sünden erkennen. Das Recht Gottes und seine Gerechtigkeit sind fern von uns. Warum? Weil die Sünden nicht ausgeräumt wurden. Nicht Gott selbst ist fern, sondern die Erfahrung seiner Nähe ist nicht mehr da. Wir werden nicht geheilt und spüren kein Erbarmen. Man ist ohne Orientierung, gerade dann, wenn man sie zu haben meint. Nach der nüchternen Erkenntnis der Situation kommt jetzt ein Bekenntnis der Sünde. Die bislang verdrängten und totgeschwiegenen Sünden zeugen gegen uns. Sünde wird lebendig, bevor sie vergeben wird. Sie ist mit uns unterwegs, wir kennen sie. Hier werden die Sünden nochmal aufgezählt, nicht als Selbstquälerei, sondern dies gehört zum Prozess der Heilung. Um geheilt zu werden, sollen wir unsere Sünden bei Namen nennen. Wow! Ich könnte jetzt hier die Predigt beenden und sagen, jetzt kehrt alle um und bekennt eure Sünden, sonst wird Gott euch strafen. Aber nein, Jesaja hat es ja auch nicht getan. Und er war von Gott inspiriert, als er dieses Kapitel schrieb. Also gehen wir im Text weiter und hören, was der Heilige Geist uns sagen will. Denn jetzt spricht Jesaja davon, wie es Gott mit seiner Gemeinde ergangen ist. Jesaja schreibt, das alles hat der Herr gesehen. Bevor Gott etwas tut, nimmt er die Situation wahr. Es gab kein Recht mehr. Und sein Urteil ist missfiel ihm. Dann schaut Gott noch einmal. Er sah, dass keiner etwas unternahm oder in anderer Übersetzung, dass kein Vermittler da war. Diesmal schaut Gott sich um. Die Suche nach einem Mittler im Volk Gottes war vergebens. Warum? Der Mittler nach Gottes Plan sollte jemand ohne Sünde sein. Deswegen konnte Gott niemanden unter seinem Volk finden. Also muss Gott selbst in die Initiative eingreifen. Da rettete ihn sein eigener Arm. Gott hilft sich selbst, indem er seinem Volk hilft. Durch die Sünde des Volkes ist die Ehre Gottes dahingesunken. Dazu kommen wir gleich. Sein Eingreifen ist die Offenbarung seiner Gerechtigkeit im Zorn und im Erbarmen. Das steht im Vers 18 und im Vers 20. Diese beiden Seiten gehören zusammen. Dazu kommen wir auch gleich. Warum ist die Ehre Gottes beschädigt worden? Die Völker sahen, dass Israel immer wieder gesündigt hatte und andere Götter anbetete und fragten, wo bleibt euer Gott? Er kann euch nicht mal retten, deswegen betet ihr unsere Götter an. Das ist der Grund, warum Gott eingreift. Bevor Gott eingreift, beschreibt Jesaja die Vorbereitung seines Tuns. Der Prophet gebraucht das Bild von einem Kriegsmann. Gottes kommende Rettung ist wie ein Helm, den er zum Kampf aufsetzt. Das ist zuerst Gottes eigene Waffenrüstung. Später sollen es die Christen anhaben, wie Epheser 6, 11 und die folgenden Verse, das könnt ihr zu Hause lesen. Erstaunlich ist nun, dass nicht gesagt wird, dass Gott gegen Israel zu Felde zieht. Jetzt aber mal ehrlich. Israel hätte es wahrhaftig verdient, nicht wahr? Sagen wir nicht auch, wir sollten mehr über das Gericht Gottes predigen. Es wird zu viel über die Liebe gepredigt. Kehrt um, sonst wird euch Gott strafen. Wehe euch. Hierzu meine Antwort aus Römer 2, Vers 1. Aber auch ihr anderen, wer immer ihr seid, könnt euch nicht herausreden. Ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen, und sprecht euch damit euer eigenes Urteil. Denn ihr klagt bei anderen, was ihr selbst tut. Also, was ist das Problem hier? Das Volk Gottes hat durch den Einfluss der äußeren Feinde gesündigt. Weil diese es knechten, kommt das Volk Gottes nicht zurecht. Dies gilt auch für uns heute. Welche sind unsere Feinde? Was knechtet uns? Die Sucht, die Internet, WhatsApp, Geld, nicht vergebene Sünde. Wo dem Feind Gottes Volkes Vergeltung beigebracht wird, da wird es frei von seiner Verfehlung. Was ist Vergeltung? Ist das Vernichtung oder was? Ne? Es ist die Ausübung der Gerechtigkeit Gottes im Zorn an alle Menschen, die sich gegen Gott und seinen Willen auflehnen. Römer 1, 18. Das klingt sehr bösartig, ist es aber nicht, denn was ist das Ziel? Das Ziel ist, die Völker sollen Gott fürchten, den Namen des Herrn. Wow. Ne? Gott möchte, dass die Völker ihn verehren. Das ist sagenhaft, nicht wahr? Wie macht Gott das? Er kommt wie ein reißender Strom und dieser ist nicht anderes als der Geist des Gerichts. Jesaja 4,4. Es ist der Heilige Geist, der uns richtet und unsere Sünden aufzeigt. Dann kommt die andere Seite des Zornes Gottes, das Erbarmen für sein eigenes Volk. Wow, so ist unser Gott. Anstatt uns zu vernichten wegen unserer Sünden, zeigt er uns seine Barmherzigkeit. Gott kommt für sein Volk als Erlöser. Was will der Prophet uns damit sagen? Denn ganz eindeutig hat das Volk Israel weiterhin gesündigt. Wann sollte diese Erlösung kommen? Der Schlüssel hierzu steht in den darauf folgenden Worten. Gott ist der Erlöser für die vom Abfall Bekehrten in Jakob. Oder Der Babelsbibel nach, er befreit alle Nachkommen Jakobs, die sich von ihrer Untreue abwenden. Eine Bekehrung ist nur möglich durch den Triumph Gottes über die Feinde Israels. Wie hat Gott triumphiert? Durch den Tod Jesu Christi am Kreuz. Deswegen können wir vor Gott treten, ohne dass wir einen sofortigen Tod erleiden müssen. Weil Jesus für uns gestorben ist, dürfen wir unsere Sünden Jesus bekennen. So werden wir freigesprochen und können in der Gegenwart Gottes leben. Also ist dieser Vers eine Verheißung auf die Erlösung durch Jesu Tod am Kreuz. Wunderbar, nicht wahr? Und am Ende des Jesaja-Textes spricht Gott selbst uns an. Ich aber, das ist mein Bund mit Ihnen. Oder in der Hoffnung für alle, ich sage euch, was ihr in meinem Auftrag reden sollt. Unser Gehorsam hängt nicht von unserem menschlichen oder eigenmächtiges Werk ab. Deswegen redet Gott ausdrücklich von seinem Bund. Was ist dieser Bund, der den Gehorsam einschließt? Mein Geist, der auf dir ruht, und meine Worte, die ich in deinem Mund gelegt habe. Von wem ist hier die Rede? Jesaja spricht von dem Knecht Gottes. Jesus ist der Mittler zwischen Gott und uns. Und dann geht es noch weiter. Meine Worte sollen nicht weichen aus deinem Mund und aus dem Mund deiner Nachkommen. Wer sind die Nachkommen Jesu? Es sind seine Jünger. Wir sind die Jünger Jesu und führen das Mittleramt Gottes für alle Zeiten durch. In anderen Worten, Jesus hat Gottes Worte bezeugt bis zu seinem Tod am Kreuz und die Himmelfahrt. Heute führen wir dieses Zeugnis weiter bis zur Ewigkeit. Jesus hat uns den Auftrag gegeben, den er von Gott erhalten hat, wie Johannes 20, 21, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist eine sagenhafte Verheißung von Jesaja, nicht wahr? Was lernen wir von Jesaja 59? Erstens, Gott trennt sich nicht von uns, auf keinen Fall. Unsere Sünden trennen uns von Gott und vernebeln uns. Aber wir können aus der dunklen Wolke herauskommen, indem wir unsere Sünden erkennen und bekennen. Was knechtet dich? Wie schon erwähnt, Friede ist ein Weg, den wir gehen können. Zweitens, Gottes Hand ist immer ausgestreckt und hat uns immer geholfen. Er hat seinen einzigen Sohn gesandt, um für unsere Schuld zu sterben. Jesus ist die ausgestreckte Hand Gottes. Jesus ist Emmanuel, das heißt Gott mit uns. Er steht immer zu unserer Seite. Drittens, wir, die Gemeinde Jesu Christi, die Jünger Jesu, sind die ausgestreckte Hand Jesu, um die kommenden Generationen zu erreichen. Wie macht Gott es? Durch den Heiligen Geist, der in uns wird. Denn er kommt wie ein reißender Strom, den der Atem des Herrn antreibt. Lasst uns also wachsam bleiben und hören, was Gottes Geist uns sagen will. Wie am Anfang der Predigt deutlich wird, spricht dieses Kapitel ganz besonders zu mir. An dem Tag, als ich alles aussprach, empfand ich eine große Erleichterung. Nur so konnte ich aus dieser Wolke herauskommen. Es brauchte Mut, um mich zu erinnern, was passiert war, und dann Mut, um es auszusprechen. Das war der Anfang, denn der Weg zwischen Schulderkenntnis und Schuldbekenntnis ist lang. Es war nicht einfach, aber ich bereue es auf keinen Fall. Wir wünschen uns ja letztendlich Ehrlichkeit in den Beziehungen zueinander und zu Gott, oder? Falls diese Predigt heute dich angesprochen hat, und es liegt in deinem Herzen, das auszusprechen, was dich bewegt, lass es nicht für morgen. Schieb es nicht länger auf. Sprich mit jemandem. Du kannst jemand aus der Gemeinde suchen, so wie Corinna schon vorher angesprochen hat, den du vertraust. Ich stelle mich auch zur Verfügung, dich zu hören und mit dir zu beten, wenn du möchtest. Himmlischer Vater, du siehst uns ins Herz. Was darin uns von dir trennt, nimm weg. Danke, dass du deinen Sohn Jesus Christus dazu die Vollmacht gegeben hast. Amen. Und jetzt wollen wir noch ein Lied singen, No More Slaves. Ich wollte ein Video euch zeigen von einem brasilianischen Sänger, nur es hat leider nicht geklappt, denn da gibt es keine Untertitel. Da hat dann die Corinna gesucht und hat gefunden ein Video von Zach Williams und er singt es im Gefängnis. Ich glaube, das passt sehr gut heute zusammen. Die Sünden verknechten uns, ne? Und da ist man unter einer Wolke, vielleicht nicht im Gefängnis. Ich hoffe nicht, dass jemand hier wegen einer Sünde ins Gefängnis landet. Aber das passt ganz gut zusammen, weil wir ja da raus wollen. Ne? Dann lass uns dann singen.